Christus, der Fußball-Podcast.
Wenn ihr euch fragt, welche Vollidioten kommen eigentlich auf die Idee, während des Champions-League-Spiels zwischen Manchester City und Bayern München eine Podcast-Folge zu veröffentlichen? Wir sind's.
Wir kommen uns immer näher, nicht nur räumlich, sondern wir machen es mittlerweile so, dass wir uns am Ostersonntag gemeinsam mit den Familien treffen. Gerade eben haben wir noch die Kinder zusammen ins Bett gebracht. Also ihr merkt, hier wächst seit vielen, vielen Jahren etwas zusammen und das wird mittlerweile auch familiär übergriffig. Und ja, ich bin auch tatsächlich wieder da. Das möchte ich gar nicht so hochhängen. Das einzig Schöne daran ist natürlich, dass die Qualität nicht mehr so darunter leidet. Und ich möchte mich als allererstes, ich bin Fabian Wittke, mir gegenüber sitzt Michael Augustin, ihr hört Anstoß. Es ist Osterdienstag und ich muss sagen, dass draußen eine Katze längs läuft und ich auch mich entschuldigen muss, denn in der vergangenen Folge...
Das ist Jerry? Ja, die Nachbarskatze.
Und wo ist Tom?
Der wohnt hier nicht, der ist ausgezogen.
Der ist ausgezogen,
Wir sind bei mir, damit ist schon mal die Frage beantwortet, die sich alle stellen. Wo sind sie denn, wenn der eine nicht auf Costa Rica ist, in Costa Rica? Wenn der eine nicht in Costa Rica ist und der andere nicht in Hamburg ist. Wir sind bei mir und ich bin dir schon sehr früh ins Wort gefallen.
Ja, vergangene Folge, der eine überrascht den anderen, werde ich natürlich nachholen. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich jetzt nicht nochmal wieder was Neues vorbereiten musste. Also clever. Bei mir ist komplett das Internet abgerauscht, in der Herberge daran. Dann könnt ihr auch erkennen, dass man mit den Anstoßmillionen dann doch nicht den ganz großen Cluburlaub buchen kann, sondern nach wie vor sehr spartanisch unterwegs sein muss. Und deshalb gab es nur dein sehr schönes Vorbereitetes. Du hast es ja auch noch zu Ende gebracht. Der eine überrascht den anderen.
Ansonsten, das Fabian Hürzeler-Quiz.
Ja, das war sehr schön und sehr aufschlussreich. Und auch das hat ihn nicht aus der Spur gebracht. 10 Siege in Serie, neuer Rekord in der zweiten Fußball-Bundesliga. Und ich möchte gleich mal zu Beginn, um vielleicht schon mal so ein bisschen die Themen auch vorzustellen für diese Folge, ein paar Folgentitel dir vorschlagen.
Oh, soll ich mitnotieren? Ich habe hier wie immer mein kleines Notizbuch ausgebreitet. Der Volkswagen-Kugelschreiber ist gezückt. Habe ich den vielleicht mal beim VfL Wolfsburg bekommen? Nein, ich habe ihn mal bekommen bei einem Länderspiel der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da ist ja Volkswagen inzwischen auch ganz groß eingestiegen im Sponsoring.
Das Einzige, was du natürlich noch hast, du hast so einen alten Sportjournalisten, der 70er, 80er und 90er Manier, hast du die VW-Currywurst dir immer noch abfüllen lassen in Tupperware, die du eingefroren hast im Keller. Aber den Kugelschreiber, den hast du bestimmt erworben, ne?
Der lag da und ich habe ihn mir mal ausgeliehen und muss ihn demnächst mal wieder zurückgeben.
In mattschwarz, so wie die Autos
der
Stars.
Schön getuned. Oh, liegt gut in Hand. Möchtest du mal anfassen?
Ja, gib mal her. Einmal den Kugelschreiber.
Wirklich, oh ja. Ja, ist blau.
Schmiegt sich an.
Blaue Miene.
Zum bösen Spiel.
Macht selbst aus meiner Handschrift eine schöne Handschrift.
Ja. Also, Vorschlag Nummer 1. Wenn Schalke ein Hoffenheim-Spiel hat.
Oh ja, 15.000 Königsblaue in Sinsheim.
Das wäre Nummer 1. Mhm. Nummer 2. Wenn aus Bangen Hoffenheim wird. 3 Siege am Stück.
Wenn aus wem?
Aus Bangen.
Ach so, Hoffenheim wird. Ich habe aus Bayern verstanden. Nee. Wenn aus Bangen Hoffenheim, verstehe ich auch, ja.
Und vielleicht sogar am treffendsten, weil darum soll es ja auch gehen, wenn Kimmich Streicheleinheiten bekommt.
Oh ja. Ich möchte aber erstmal noch begründen, warum wir jetzt, es ist Dienstagabend, es ist Matchday. Nicht Matchday minus one, sondern es ist Matchday in Manchester.
Minus 61 Minuten.
Genau, es ist 19.59 Uhr, gleich macht es Gong und dann begrüßt uns Linda Zervakis zur Tagesschau. Nein, die macht das ja nicht mehr. Dann begrüßt uns Susi Daubner zur Tagesschau und eine Stunde später beginnt dann das Champions League Viertelfinal-Hinspiel zwischen Manchester City und Bayern München. Warum zeichnen wir jetzt auf? Ja, weil wir eben viel beschäftigt sind, das muss man ehrlicherweise mal sagen.
Sind wir.
Nach dem Spiel wäre uns ehrlich gesagt zu spät gewesen. Ja. Morgen ist wieder so viel los, du siehst da, ich muss den Rasen noch pflegen, ich muss die Ostereier, die nicht gefunden worden sind, noch suchen und einsammeln. Ich muss den Müll noch rausbringen. Ich muss einkaufen. Dann muss ich noch den Reifen von dem Fahrrad meiner Tochter flicken. Dann ist hier noch was. Dann ist da noch was. Du hast auch deinen Koffer noch nicht ausgepackt. Apropos Koffer, habe ich da jetzt einen wunden Punkt erreicht? Möchtest du da noch irgendwas erzählen?
Ja, der ist heute, Koffer? Der ist heute angekommen. Ich bin ja vergangene Woche, man muss schon wirklich sagen, schiffbrüchig geworden oder vielleicht hat das Universum oder das Schicksal einfach irgendwann angesagt, so wenn dann jetzt noch ein einziges Instagram-Foto aus dem Urlaub während der Hagel- und Sturm- und Drangzeit hier in Hamburg veröffentlicht oder wo auch immer, von wo man das gesehen hat, aus irgendeiner schlechten Jahreszeit, dann machen wir ihm auf einem Rückflug mal so einen ordentlichen Streich. Und gesagt, getan, es war ja tatsächlich so, dass der Gurt des Co-Pilotes kaputt war und dieses Ersatzteil haben sie dann nicht an Laden bekommen, deswegen hat sich der Rückflug verzögert um satte fast 5 Tage insgesamt. Das war wirklich sehr brutal. Und als ich dann am Sonnabendabend am Hamburger Airport stand, kam natürlich mein Koffer nicht an, wie er übrigens auf dem Hinflug auch schon nicht angekommen war. Und diesen Koffer, und dazu muss ich natürlich sagen, es gab ein paar Dinge, die habe ich nicht declared. Und ich declare jetzt meinen Koffer to open. Also der war heute dann tatsächlich nachträglich bei mir geliefert worden. Und ich hatte, weil es so wunderbar essreife, wirklich wunderbar große, cremige Avocado da gab, habe ich mir ein paar mitgenommen. Ich glaube, so 4 an der Zahl. Und dazu noch eine Mango, die auch richtig, richtig geil war. Und auch Costa Rica ist unfassbar teuer. Man sagt ja auch so, das Schweiz der Mittelamerikas. Aber die waren wirklich sehr preiswert und unfassbar aromatisch, unfassbar toll. Die sind alle zermatscht und verschimmelt in meinem Koffer zwischen meiner Kleidung gewesen. Also ich habe am Ende nochmal so komplett das Dankeschön bekommen. Aber
und hast alle Waschgänge deiner Waschmaschine, die sie zur Verfügung stellt, einmal ausprobiert.
Alles rauf und runter. Und
Gibt es da so einen Obstwaschgang, Obstreste entfernen? Also meine Waschmaschine hat, glaube ich, 12 verschiedene Funktionen, aber Obstreste entfernen ist da nicht dabei.
Obstler. Du musst ein bisschen Obstler oben reinmachen.
Ist ja auch Gemüse und kein Obst, ne? Ja, Mango ist Obst. Mango ist Obst und Avocado ist Gemüse. Also man bräuchte beides. Ja. Man bräuchte beide Funktionen, die sowohl Obst als auch Gemüse aus der Wäsche entfernen.
Ich habe übrigens gelernt, beide haben ja so einen großen Kern in der Mitte. Du kannst auch mit Kernseife sonst dagegen angehen.
Ja, aber was mir bei der Geschichte über die Fluggesellschaft, die ja oft mal mit deinem Koffer etwas stiefmütterlich umgegangen ist,
KLM,
einfällt, KLM, schöne Grüße nach nebenan in die Niederlande. Erst gurten, dann starten. Das scheint auch das Motto zu sein, ne? Sonst hätte man den Pilot ja auch einfach mal so losschicken können.
Ja. Ja. Gibt's doch so einen Spruch jetzt irgendwie sowas wie, früher hat man doch gesagt, so wie Auto-Kennzeichen, dass man da immer so freche Sprüche, so wie PI pennt immer oder PLÖ pennt leider öfter.
WL will der Landwirt.
Gibt es sowas jetzt auch noch bei KLM? Koffer?
Lost.
Möglichkeiten?
More.
Ja. Hier ist euer Kultreise-Podcast.
Ja, das ist ärgerlich, sowas.
Ja, aber
es ist echt ärgerlich. Jetzt hast du keine Geschenke mit. Aber
es gibt doch trotzdem noch Schlimmeres im Leben, sagt man doch so schön dann immer, ne?
Die Startaufstellung des FC Bayern ist raus.
Ja, okay.
Also, wie spielen die Roten? Übrigens, heute Rotwein, ne?
Ja.
Wir stoßen an mit Rotwein. Das Bier haben die ganzen Ostergäste weggesüffelt.
Cheers.
Rotwein, weil die Roten ja spielen heute, ne?
Und englische Weingummis, weil es englische Weingummis möglicherweise.
Genau, die Roten spielen bei den Himmelblauen und englisch Weingums. Also, die Bayern im Tor mit der Nummer 27. Jan Sommer, wollen wir uns abwechseln? Du machst die immer so im Wechsel.
Auf der Linksverteidigerposition. Unsere Nummer 19, Alfonso
Davis. Mit der Nummer 4 im Abwehrzentrum Matthijs de Ligt.
Auf der Innenverteidigung, auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, ist es Dayot, Upamecano.
Ein Franzose auch als Rechtsverteidiger. Wir begrüßen mit der Nummer 5, Benjamin Pavard.
Auf der Doppelsechs, die linke Seite, der Nationalspieler. Nicht der mit den Streicheleinheiten, sondern der andere. Der mit der Organisation seines anderen Sechsers. Na gut, das ist der Achter. Hier ist es für euch, Leon Goretzka.
Unser Kapitän trägt die Nummer 6, Joshua Kimmich.
Auf der linken offensiven Mittelfeldseite ist es gegen seinen Ex-Club Leroy Sané.
Und mit der Nummer 42 unser Deutsch-Engländer, unser Bambi Jamal Musiala.
Dann vorne im Sturm auf der 9er Position für Erik-Maxim Choupo-Moting, der mit Knieproblemen leider nicht mit nach Manchester fliegen konnte, ist es der Mann, wie hat Thomas Müller so schön im Instagram-Post gesagt, eine Mischung aus Harry Potter und Steve Irk. Es ist Serge Gnabry.
Und die Nummer 11, nicht zu vergessen, der Mann für die großen Spiele, der Mann für die wichtigen Spiele, der Mann für die wichtigen Tore, unser King, Kingsley Coman. Müller auf der Bank. Ja gut, die Aufstellung von Manchester City sparen wir uns nur so viel. Erling Haaland spielt logischerweise. Grealish ist dabei. Phil Foden, der wurde ja am Blinddarm operiert, ist nicht im Kader.
Was du alles weißt.
Ja, mit Krankheiten kenne ich mich aus. In meinem Alter kennt man sich mit Krankheiten aus. Ich habe viel über Krankheiten geredet am Wochenende, weil auch meine Eltern zu Besuch waren. Gut, das war jetzt gemein.
Aber man muss dazu sagen, wenn den Jungs von Anstoß gar nichts mehr einfällt, dann lesen sie einfach eine Viertelstunde die Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München vor und ihr hört die Folge wahrscheinlich erst morgen bei einem Spiel, das dann mittlerweile gestern war.
Ja, aber Moment mal. Wir haben natürlich uns Themen rausgesucht, die wir auch vor dem Spiel behandeln können. Ich glaube, die wenigsten werden diese Podcast-Folge während des laufenden Spiels hören. Wir können auch über die Bayern ein bisschen reden. Da gab es ja dieses Spiel in Freiburg am vergangenen Wochenende, am Osterwochenende. Nach dem Pokal aus gegen den SC Freiburg gab es die Revanche, einen 1:0-Sieg in der Bundesliga beim SC Freiburg durch ein Hammertor von Matthijs de Ligt. Und dann hat Josua Kimmich nach Schlusspfiff gejubelt. Er war sehr extrovertiert. Er hat sich vor der Freiburger Kurve aufgebaut oder hat in Richtung der Freiburger Fans sehr aggressiv gejubelt. Und dafür ist er kritisiert worden. Hat eine Rudelbildung ausgelöst. Christian Streich hat das diplomatisch beschrieben, indem er es nämlich gar nicht beschrieben hat. Er hat alle Kommentare zu dieser Jubelgeste verweigert. Manchmal ist weniger sagen auch mehr. Ich glaube, das ist schon ein Beleg dafür, dass den Bayern der Arsch ganz schön auf Grundeis geht. Der Pokal ist futsch. Die Meisterschaft, die hat man als Bayern-Fan und als Bayern-Verantwortlicher, als Bayern-Profi ja serienmäßig einkalkuliert. Die gibt es möglicherweise dann mit einem, zwei oder vielleicht auch 5 Punkten Vorsprung vor Borussia Dortmund, aber die Bayern werden möglicherweise Meister. Das werden sie ja immer, das ist nichts Außergewöhnliches. Alles steht und fällt mit der Champions League. Da gab es bisher 8 Siege, aber es gibt eben heute diesen starken Gegner Manchester City. Und man hat gemerkt, dass nach diesem Sieg in Freiburg den Bayern eine große Last von den Schultern gefallen ist. Natürlich war das unfair, was Josua Kimmich gemacht hat. Und was ich wiederum gut fand, ich habe die Bundesliga am Wochenende so verfolgt, dass ich die Ergebnisse kannte und mir die Spielberichte dann abends im ZDF Sportstudio angesehen habe. Und da habe ich dann auch ein wirklich sehr aufgeräumtes Interview mit Josua Kimmich gehört, der auch gesagt hat, ja, das muss nicht sein und er wird es wahrscheinlich auch nicht wieder so machen, aber hat das auch, ich glaube, in etwa so begründet wie ich gerade, dass es ein unwahrscheinlich wichtiger Sieg war. Und jetzt haben wir sehr darüber geredet, eigentlich sehr viel darüber geredet oder sehr lange schon darüber geredet, ich vor allen Dingen. Eigentlich wollte ich mit dem Satz schließen, dabei kann man es auch belassen. Oder müssen wir Josua Kimmich jetzt härter aufs Korn nehmen?
Also du meinst, du gibst jetzt mal so ein, wie sagt man so schön, so ein schönes Hot-Take raus und dann sagst du, jetzt können wir es dabei auch belassen. Und dann, okay, ich kündige das nächste Thema an. Fabian Wittke ist nur noch für die Überschriften von Michael Augustins Monologen verantwortlich. Ich möchte dazu einfach nur ganz kurz sagen.
Du kannst doch so eine Rubrik für meine Monologe einsprechen.
Genau. Auges, Augenmaß. Also ich finde, dass... Ja, ich habe mir unterschiedliche Fragen dazu gestellt. Also ich finde diese Emotionen...
Guck mal, und ich gebe die Antworten.
Ich finde die Emotionen gehören dazu. Genau, zeugen auch von Leidenschaft und zeugen davon, dass es jemandem etwas bedeutet, dass es wichtig ist, dass die Bayern sich natürlich durch diesen Sieg der Freiburger im DFB-Pokal extrem auf den Schlips getreten gefühlt haben, weil das für sie natürlich gegen ihre eigene Selbstverständlichkeit geht. Dass Josua Kimmich denn sich da so zu hinreißen lässt, okay, hätte ich jetzt vielleicht nicht gedacht. Ich fand aber wiederum, das ist auch so das, was Christian Streich, deswegen meine ich eben mit den Streichelheiten, also das alte Nelson Mandela-Motto, du kannst nicht mit Dunkelheit bekämpfen, sondern auch nicht mit der Licht, aber mit Licht. Und dass Christian Streich dann eben sagt, so nach dem Motto, ja, da hat er sich ja auch selber keinen Gefallen mitgetan, im Sinne von so, er stellt sich ja selber dann, oder ja, stellt sich selber ein bisschen bloß. Und mit dieser Größe und obwohl Christian Streich auch bekannt dafür ist, dass er sehr emotional ist, dann eben nicht so emotional, sich eben davon nicht provozieren zu lassen, sondern sich erstmal so ein bisschen rauszoomen aus der Szene, um dann von oben mit der Drohne auf diese Situation so eine beeindruckende und ja auch reflektierte Aussage zu treffen. Das passt zu Christian Streich, aber dafür schätze ich ihn auch extrem und deswegen finde ich, ist es gut. Und was ich mich, die zweite Frage, die möchte ich auch gerne dann dir stellen. Ja, also dieses Spiel gegen Borussia Dortmund möchte ich jetzt einfach mal Julian Nagelsmann zutrauen. Hätte er auch so hinbekommen, weil die Bayern einfach besser sind und dann wahrscheinlich auch die letzte Motivationsrille noch aus sich rauskratzen können. Aber jetzt so die Bilanz und das Auftreten gegen Freiburg, also nicht nur im DFB-Pokal, sondern jetzt auch in Freiburg, also so 1:0 hätte der FC Bayern wahrscheinlich in Freiburg auch mit Julian Nagelsmann gewonnen. Damit will ich nur sagen, so jetzt bin ich echt mal gespannt, wie dieses Spiel heute ausgeht. Ansonsten ist so der große Tuchel-Effekt dann auch relativ schnell verpufft, oder?
Ja, sehr hypothetisch. Ich finde, man kann es auch von der anderen Seite betrachten. Es spricht ja auch für die Qualität des SC Freiburg, eine Mannschaft, die in zwei Spielen diesem großen FC Bayern das Leben so schwer macht. Die Freiburger haben dafür gesorgt, dass die Bayern zum dritten Mal in Folge nicht das Pokalfinale erreichen werden. Und sie haben in der Bundesliga 0:1 verloren nach großem Kampf. Sie sind inzwischen ein Kandidat für die Champions League, auch wenn sie sich jetzt gerade mal aus den Top 4 der Tabelle entfernen mussten. Aber der Mannschaft ist auf jeden Fall die Teilnahme an der Champions League zuzutrauen. Und der FC Bayern, finde ich, hat sich da auch mit einer mental starken Leistung wieder zurückgemeldet. Normalerweise kennt man das ja, wenn die Bayern gereizt sind, dann deklassieren sie manchmal auch Gegner, so wie sie es ja 60 Minuten lang mit Borussia Dortmund angestellt haben in diesem Topspiel eine Woche vorher. Aber die Freiburger sind eben so stark und so defensiv gut organisiert und bieten so wenig Räume an, dass der FC Bayern eben große Probleme hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Es war ein super Schuss von Matthijs de Ligt, Abwehrspieler, so viele Tore schießt er nicht. Ich behaupte auch mal, dass er, wenn er trifft, selten so trifft, wie ihm das am vergangenen Wochenende in Freiburg gelungen ist. Und zu Joshua Kimmich noch ein Wort. Der Kimmich, der da sich vor den Freiburger Fans so gebart, hat ja mit dem Kimmich, der wirklich wie so ein lieber Junge in der Mixzone dann eloquent und auch so ein bisschen reumütig die Interviewfragen beantwortet, wenig zu tun. Also Kimmich als Anführer dieser Mannschaft auf dem Spielfeld, Körpersprache sehr, sehr wichtig, wird von ihm, glaube ich, auch als sehr wichtig angesehen, ist einer, der jeder Mannschaft gut tut. Und der Kimmich, der aber dann so reflektiert ist und auch im Prinzip so ein großes Sorry in jede Antwort packt, tut der Mannschaft aber auch gut, finde ich, weil damit haben die Bayern auch einfach mal so ein bisschen Menschlichkeit gezeigt. Ja. Sie haben gezeigt, dass bei ihnen ganz schön was los war, dass ihnen ganz schön der Stift geht und dass das enorm wichtig war, obwohl es nur in Anführungsstrichen ein 1:0-Sieg bei einem Gegner namens SC Freiburg gewesen ist, der aber inzwischen auch anders wahrgenommen wird als die Freiburger Mannschaft noch vor einigen Jahren.
Ja, das sehe ich definitiv auch so. Und ich meine, das war dann ja auch eben einfach so quasi so das Rückspiel aus dem DFB-Pokal. Ne? Also du hast irgendwie gemerkt, der SC Freiburg, ja, was du auch gesagt hast, ist halt dann auch aktuell an besonderen Tagen sogar vielleicht mal gleichwertig oder vielleicht dann eben an ganz besonderen Tagen auch mal ein Tor besser, aber in jedem Fall nicht viel als oder viel mehr als ein Tor schlechter. Und das muss dann schon so ein, ich will jetzt nicht mit Sonntagsschuss kommen, aber dann muss dann halt schon mal so ein Schuss dann entsprechend sitzen. Ich glaube, die Freiburger haben auch nochmal den Pfosten getroffen. Also ja, also es war auch wieder mehr drin und ja, also Chapeau Freiburg und ich finde nach wie vor, also auch mit Thomas Tuchel, alles andere über dieses Spiel heute Abend, das werden wir jetzt nicht anzünden, aber ich glaube trotzdem, Thema Ostern, dass das Osterfeuer in München ist nach wie vor sehr, sehr groß und ich sehe die Bayern extrem verwundbar nach wie vor, weil sie sehr viel Unsicherheit zeigen.
Es lodert auf jeden Fall, kann man sagen, weil dieser Sieg in Freiburg ja am Osterwochenende stattgefunden hat, dass es kein Highlight war, aber trotzdem wichtig, enorm wichtig.
Ja, ja, das, ne, kann man sagen.
Das Tor von de Ligt war vielleicht doch ein Highlight. Das war wirklich ein sehr schönes Tor.
War das de Ligt aber noch nicht am Ende des Tunnels, ne?
Ja, also das war so ein Sieg mit de Ligt und Schatten, kann man auch sagen. Ne? Aber wir wollen ja nicht nur über die Bayern reden, wäre ja auch doof, weil sie ja gleich in einer Stunde spielen. Die Aufstellung kennt ihr inzwischen. Und wir wollen auch über andere Themen reden. Wir kommen vielleicht gleich noch um die Zweitligaspitze. Und du hast noch ein Thema mitgebracht, das hat auch mit der Bundesliga zu tun, auch mit der Champions League. Ja. Es ist mehr so ein Jahrestag. Ne? Wir machen eine kleine Reise ins Jahr 2017 und es ist eigentlich
5 Jahre her, ne? Ich hatte vorhin im Brainstorming, glaube ich, 10 Jahre geschrieben. 5 Jahre ist es ja.
6 Jahre, 2017 war es, meine ich. Weil Thomas Tuchel war Trainer bei Borussia Dortmund und 4 Wochen später war es eben nicht mehr. Ja. Vielleicht haben einige jetzt schon erahnt, worüber wir gleich sprechen werden.
Genau, es gibt diese Doku auf Sky über den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus rund um das Champions-League-Spiel gegen die AS Monaco. Und damals ging man erst davon aus, beziehungsweise es gab zunächst den Terrorverdacht. Und in jedem Fall ist es ja auch irgendwie ein Terroranschlag. Aber es hatte eben keinen politischen Hintergrund, sondern einen Hintergrund, der sehr perfide ist. Und zwar hatte sich da derjenige, der diesen Anschlag verübt hat, erhofft, dass es durch den Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus einen Crash der Dortmunder Aktie geben könnte. Und entsprechend hatte er sich erhofft, darauf zu spekulieren oder in jedem Fall damit dann Geld zu machen. Also ich tausche ein, Bombe, Mannschaftsbus, setze Menschenleben aufs Spiel, riskiere das Menschenleben, attackiere es sogar ganz konkret in der Hoffnung, dass ich damit dann irgendwie Geld machen kann. Ich kann mich daran an diesen Abend wirklich ganz besonders erinnern, weil ich damals in der Redaktion von NDR 2 Dienst hatte und es ja dann, wie es so ist, dass man so einen großen Ticker offen hat. Heute wäre es wahrscheinlich vermehrt Twitter, damals war es auch schon Twitter, aber es gibt eben auch so diese Ticker, wo die unterschiedlichen Agenturen reinlaufen und dann gibt es ja eben meistens erst so
DPA, Deutsche Presseagentur, ja, oder SED,
vorher Sport, vielleicht sogar noch irgendwie sowas wie Polizeiberichte oder es gibt irgendwie erstmal so Augenzeugenberichte, die so nicht so richtig nied- und nagelfest sind. So. Und dann kommen irgendwann DPA, SED, genau, das kommt dann so nach und nach rein. Und ich kann mich einfach an diesen Abend wirklich erinnern, weil es war wirklich ganz, ganz besonders. Also wir haben dann so diese ersten Informationen mitbekommen. Zunächst hieß es irgendwie Explosion rund um den Mannschaftsbus. Dann kam raus irgendwie Anschlag auf den Dortmunder Mannschaftsbus. Dann irgendwie Verletzung, Guerrero, der ja da auch entsprechend diese Handverletzung hatte. So, das kam alles nach und nach. Und
aber der Einzige, der wirklich so verletzt war, dass er ins Krankenhaus musste, war Marc Bartra.
Marc Bartra, Entschuldigung, ja, nicht Guerrero. Genau. Ich habe das verwechselt. Marc Bartra, sorry. Genau. Ich meine, ja, du hast total recht. Der ja dann auch die Dortmunder verlassen hat. Also vielleicht nicht nur deswegen, aber man spekuliert eben auch deswegen. Und das muss man sich natürlich vorstellen. Also es gibt eben dann natürlich bei so einem Ereignis logischerweise Traumata, die bleiben, weil das haben die Protagonisten ja auch unter anderem in dieser Doku geschildert.
Hast du die gesehen?
Ich habe Auszüge davon gesehen und ich wollte sie mir aber jetzt nochmal final angucken.
Ja,
und in dem Zusammenhang, wie gesagt, kam ganz Interesse. Viel hoch. Und was mich auch sehr stark an etwas erinnert hat, das war, dass Sabine Töpperwien, die ehemalige Sportchefin des Westdeutschen Rundfunks, die damals die Reporterin war und die dann in so einer Situation umgeschwenkt hat und quasi plötzlich auch mal zu der Antonia Rados wurde und Krisenberichterstattung gemacht hat und dann von jetzt auf gleich eben die Ereignisse oder die Informationen weitergegeben hat für alle ARD-Hörfunksender, unter anderem dann ja auch NDR 2, die man ihr zugetragen hat. Und das war krass. Und ich weiß irgendwie, ich wurde dann irgendwie auch ins Studio gestellt und man hat mir Fragen gestellt, was ich denn wisse. Und man hat da irgendwie sekündlich irgendwelche neuen Informationen sich zusammengeschrieben und hat dann natürlich auch selber eine gewisse Anspannung, jetzt zwar keine Betroffenheit, aber muss dann natürlich aus dieser, machen wir uns nichts vor, Fußball ist häufig irgendwie, hat irgendwie eine lockere Zunge und ist irgendwie mit ganz viel Emotion verbunden und man redet über Tore und Ecken und gehaltene Elfmeter und plötzlich redest du da über Menschen, die in Lebensgefahr sind. Und da musste ich einfach nochmal ganz besonders dran erinnern, weil ich glaube, das ziemlich genau auch auf den Tag des Spiels oder der Rückkehr nach England von Thomas Tuchel jetzt gerade ist.
11.04.2017, ja, kann sein. Ja, das hatte Breaking-News-Charakter auf jeden Fall. Ne? Und
wie hast du das damals wahrgenommen? Wie hast du das mitbekommen? Weißt du das noch?
Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr, ob ich an dem Tag auch gearbeitet habe, was ich gemacht habe, ob ich mir das Spiel hätte angucken wollen. Ich bin gerade, ja, ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Ich wollte auf jeden Fall noch einen Stichpunkt in den Raum werfen. Du warst ja damals, glaube ich, selber nicht betroffen, aber als es diese Anschläge auf das Bataclan gab in Frankreich, na, damals, das war ja auch rund um das Länderspiel der deutschen
Mannschaft. Da war ich nicht dabei.
Ich weiß, da warst du nicht dabei. Ja.
Aber ich kenne Kollegen, die die Nacht dort im Stadion verbracht haben.
Einige Kollegen, ja. Von uns, teilweise auch Freunde von uns, die ja auch noch immer sagen, also wie sehr sie das natürlich noch nachhaltig, also im Sinne von der Nachhall, sie das beschäftigt und dass daraus irgendwie auch vielleicht besondere, ja, ich sag mal jetzt Freundschaften entstanden sind, also dass die sich auch untereinander immer noch mal, weiß ich, 1, 2, 3, 4 Mal im Jahr anrufen und über das Erlebte sprechen, was ja mittlerweile auch schon Jahre zurück.
2015 war das.
2015. Ja. Und damit will ich nur nochmal sagen, deshalb kann ich mir vorstellen, was halt auch übrigens nochmal, wie gesagt, in Auszügen im Spiegel ist auch ein großer Artikel dazu, was die Spieler da erlebt haben müssen.
Felix Paslak ist da derjenige, der befragt wurde. Der damals 18 Jahre sitzt seitdem nicht mehr, wenn er mit dem Bus unterwegs ist, am Fenster.
Ja.
Und hat psychologische Hilfe in Anspruch genommen, ist dann ja danach auch zur TSG Hoffenheim leihweise gewechselt. Dieser Wechsel habe ihn gut getan. Was ich an der Stelle heutzutage auch mit 6 Jahren Abstand immer noch sehr, sehr komisch finde und auch absolut falsch bewerte. Ich glaube, das sehen die Verantwortlichen inzwischen auch so, dass am Tag danach gespielt wurde. Die Mannschaft wurde von Aki Watzke morgens offenbar dann zusammengetrommelt und die Spieler fühlten sich, glaube ich, alle nicht so, als könnten sie da spielen. Aber irgendwie hat dann auch keiner den Mumm gehabt, sich aufzulehnen und zu sagen, ja, wir spielen nicht, auf keinen Fall.
Doch, Thomas Tuchel.
Ja,
Thomas Tuchel hat gesagt, wir können nicht spielen und Watzke hat gesagt, wir müssen spielen.
Und Felix Passlack hat in diesem Spiegelartikel gesagt, seiner Erinnerung nach hätte Tuchel da jetzt aber auch nicht vehement gegen protestiert, also hätte sich da jetzt auch nicht erhoben.
Aber es gibt dieses verbriefte Zitat von Hans-Joachim Watzke, der, glaube ich, am Spieltag danach oder eine Woche später angesprochen wurde, nochmal auf dieses Gerücht, ob es einen Dissens zwischen ihm und Thomas Tuchel gäbe. Ja, den gibt es. Und letztendlich hat das ja auch zu dem, das ist ja nach wie vor dann auch irgendwie verbrieft, zu dem Zerwürfnis oder.
4 Wochen später war Tuchel beim BVB Geschichte, obwohl er mit Dortmund den DFB-Pokal gewonnen hatte. Aber
und ich glaube, den besten Vizemeistertitel nach Punkten geholt hat, ne? In der Geschichte.
Genau. Ja. So, und man muss ja, glaube ich, empathisch gar nicht so groß ausgestattet sein, um zu erkennen, dass das die völlig falsche Entscheidung gewesen ist, eine Mannschaft, die Todesängste hatte, einen Tag später in ein Fußballstadion zu schicken und ein Champions-League-Spiel gegen Monaco bestreiten zu lassen. Dortmund ist dann ja auch rausgeflogen aus dem Wettbewerb. Aber auch da hat sich der Fußball wieder mal überhöht, viel zu wichtig genommen und bei aller Terminkollision, die ja nun der Spielplan mit sich bringt, bei allen wirtschaftlichen und finanziellen Verpflichtungen, wirtschaftlich und finanziell, bei allen Verpflichtungen übertragenen TV-Sendern gegenüber, wäre es die einzig richtige Entscheidung gewesen, dieses Spiel eben nicht stattfinden zu lassen. Und da hätte Aki Watzke sich als, ich nenne ihn mal, Anführer dieser BVB-Familie, als die sich ja Borussia Dortmund auch gerne bezeichnet, der UEFA klar gegenüber positionieren müssen.
Natürlich.
Und das ist ein riesengroßer Fehler gewesen. Ja. Ich weiß, natürlich wäre die Dortmunder Geschichte danach vielleicht anders geschrieben worden. Vielleicht wäre Thomas Tuchel noch ein bisschen länger Trainer gewesen bei Borussia Dortmund, aber retrospektiv glaube ich, dass die beiden Charaktere, Tuchel, dieser nerdige Fußballtrainer, dieses Genie, dieser 110% korrekte, dieser
Champagner-Trinker,
Veränderer, dieser asketische Typ eben nicht zu diesem volkstümlichen Aki Watzke gepasst hat. Und das war ja auch die Zeit, ich glaube, sie ist in Dortmund immer noch nicht abgeschlossen, in der jeder BVB-Trainer mit Jürgen Klopp verglichen wurde, der natürlich auch ein Weltklasse-Trainer ist, aber der auch beim Publikum sehr gut ankam. Und Tuchel ist, was diesen Vergleich angeht, auch durchs Raster gefallen. Daran konnte auch sein Erfolg im DFB-Pokal nichts ändern. Ich würde mir die Doku auch gerne angucken. Und was heißt ich würde? Ich gucke sie mir sicherlich an. Ich habe sie nicht gesehen, aber ja, es ist jetzt wieder ein Thema, weil es eben 6 Jahre her ist. Ist jetzt kein rundes Jubiläum, aber weil es eben diese offenbar ja dann auch sehr sehenswerte Doku bei Sky gibt.
Definitiv. Kann ich tatsächlich nur empfehlen. Und wie gesagt, auch die Interviews, die von Felix Passlack sind wirklich auch sehr eindringlich dazu. Hattest du schon mal Todesangst?
Boah.
Krasse Frage jetzt, ne? Kannst ja auch nochmal drüber nachdenken. Ich hatte das nämlich tatsächlich auch mal.
Ich hatte mal einen sehr schweren Autounfall. Also da ging es mir nicht gut. Aber ich habe nicht so viel davon mitbekommen, weil ich eben bewusstlos war. So, ne?
Krass.
Da hatten andere um mich Angst, aber ich selber jetzt nicht.
Was ist
nicht,
da passiert?
Ne? Ich hatte so einen Schädelbasisbruch.
Ach krass, das wusste ich gar nicht.
Ja, ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Da war ich 17, also ich bin nicht Auto gefahren, ich war Beifahrer. Das war ein sehr übler Autounfall. Da sind zwei Autos in einer Kurve frontal zusammengecrashed und in Krass. Einem dieser Autos saß ich. Und da hatten andere Angst um mich, das weiß ich, aber ich selber nicht, weil ich war nicht bei Bewusstsein so richtig. Aber sonst glaube ich nicht, nee.
Krass, heftig. Ja, aber ja, wie wir sehen, bist du gut aus der Geschichte rausgekommen.
Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, den wollte ich jetzt mir nicht gönnen, den Gag. Aber ich hatte das tatsächlich auch mal. Ich bin mal in Namibia gewesen und zwar habe ich da mal...
Da war ich übrigens, als der Anschlag im Stade de France Bataclan war.
Ach wirklich?
Ja.
So schließt sich der Kreis.
Ja, gut, ist jetzt keine keine so große Geschichte, dass wir sie vertiefen müssten, ja. Aber ich habe Urlaub in Namibia gemacht, in einer Gegend, in der es einfach keinen guten Handyempfang gibt, ist ja auch nicht so wichtig.
Ja.
Und ich habe das erst sehr viel später erfahren.
Ja.
Und zwar habe ich es erfahren, weil ich an einer Safari teilgenommen habe mit einem französischen Pärchen und ich habe sie gefragt, ach, ist ja lustig, gestern hat doch Deutschland gegen Frankreich gespielt, wie ist denn das ausgegangen? Und die drucksten so ein bisschen herum und erzählt mir dann von dem Anschlag und ich habe davon überhaupt nichts gewusst.
Na.
Und habe dann danach bestimmt einen ganzen Tag neben dem WLAN-Router ja gesessen, um Informationen mir zu beschaffen und irgendwie jede Internetseite zu öffnen, die irgendwie was dazu ausspuckt und es waren viele damals. Ja, so, jetzt war ich in Namibia kurz und du wolltest sagen, dass du in Namibia große Angst mal hattest.
Ja, tatsächlich. Und zwar bin ich da mal mit meiner Schwester unterwegs gewesen und dann sind wir vom Windhoek, also aus der Hauptstadt, Richtung dieser Dünen da gefahren. Kennst du sicherlich da auch diese großen Dünen, auf die man dann da auch so raufkraxeln kann und da dann irgendwie, weiß ich, theoretisch auch, habe ich jetzt nicht gemacht, mit einem Snowboard oder so runterfahren kann und durch diese Dürre und so da gehen, das ist ja wirklich eine ganz beeindruckende Landschaft und auf dem Weg dorthin sind wir an eine einsame Tankstelle gefahren, das war wirklich die einzige nach 3, 4, 5 Stunden Autofahrt. Draußen waren 40 Grad, kein Handyempfang, ein Reservereifen war schon gewechselt, sprich wir hatten keinen mehr in Reserve, viel zu wenig zu trinken dabei, schlecht organisiert und irgendwann kamen wir dann wirklich so mit Mühe und Not zum Hofe und dann zog dort an dieser Tankstelle, die auch gleichzeitig eine Garage war, wo dann Menschen, die auch eine kaputte Reifen hatten, ihre Reifen wechseln konnte, zog da ein unfassbares Gewitter auf. Der Himmel verdunkelte sich blitzartig. Kamen Blitze runter und viele haben gesagt, so ja, irgendwie, das kann hier mal passieren. Wir guckten so Fragen, da war übrigens auch noch so ein aus Bambus und Stroh, war da so eine kleine, in Anführungsstrichen, Raststätte gebaut. Das war letztendlich wie so eine Draußenbar, da konntest du angeblich auch noch einen tollen Kuchen kaufen und so weiter und so fort. Und da gab es einen Gasgrill. Und plötzlich zog da ein Tornado oder ein Orkan durch, dass alles von jetzt auf gleich in Schutt und Asche lag dort und wir waren da draußen und du konntest natürlich auch nicht irgendwo reingehen, sondern wir haben uns quasi hinter einer Mauer versteckt, also quasi so ein bisschen im Windschutz sind wir gewesen und dann stand da ein 125 Jahre alter Eukalyptusbaum, der fiel dann auch noch gleichzeitig, kippte um und fiel in diese Raststätte Bar rein und es strömte Gas aus und das alles neben dieser Tankstelle. Autoscheiben sind, also Rückscheiben, also von nicht die Rückscheibe, sondern die Seitenscheiben sind alleine nur durch den Wind eingedrückt worden und geplatzt. Also so stark war diese Windentwicklung. Und da dachte ich jetzt wirklich, so das war's. Also weil du konntest nirgends hingehen, es flogen überall Gegenstände durch die Gegend. Es war nicht zu erwarten, wie heftig das ausfallen würde. Ein langer Monolog, aber da hatte ich echt Todesangst. Und ich weiß auch noch ganz genau, und das wollte ich nur noch mal sagen, deswegen habe ich auch diesen Vergleich vorhin gebracht mit den Kollegen, die diese Bataclan-Geschichte erlebt haben. Wenn man wirklich sowas mal durchgemacht hat, da bist du, auch wenn ich das jetzt so erzähle, also müsst ihr euch jetzt keine Sorgen um mich machen, aber ich will nur einfach sagen, dann, wenn das erst ein Tag her ist und irgendwie gestern quasi versucht hat, irgendwie jemand möglicherweise da auf dich zu schießen oder den Bus, in dem du sitzt, in die Luft zu jagen, dann ist es doch das Ding der Selbstverständlichkeit, dass du nicht sagst, so, im nächsten Mal Fußball spielen. Also muss, ne?
Also das Big Business Fußball, ja. Die UEFA in dem Fall als Ausrichter der Champions League nimmt sich ja dazu wichtig. Du hast von einer windigen Angelegenheit erzählt. Ich möchte jetzt den Wind of Change einleiten. Welcher Fußballer, der sowohl die Staatsbürgerschaft dieses Landes als auch die Namibias hat, ist namibischer Nationalspieler?
Namibischer Nationalspieler. Jetzt kommst du damit um die Ecke. Keine Ahnung.
Manfred Starke vom VfB Oldenburg. Früher Hansa Rostock, FSV Zwickau, 1. FC Kaiserslautern. Und seine Schwester ist auch Bundesligaspielerin und ist deutsche Nationalspielerin.
Echt jetzt?
Ja, die heißt aber nicht Manfred, aber ich weiß nicht mehr genau, wie die heißt.
Wie alt ist er?
Er?
Ja.
Der heißt Manfred?
Ja, das finde ich
ohne Witz. Also in Namibia haben ja viele Menschen deutsche Namen. Das könnte ja auch damit zusammenhängen, dass Namibia mal eine deutsche Kolonie war in Zeiten, klar, über die wir jetzt nicht tiefer eingehen wollen.
Rolf Christel Guinier zum Beispiel, ne?
Das ja, und Manfred ist, boah, 31, 32 vielleicht. Also,
okay, also das heißt...
ich würde sagen, im besten Fußballeralter.
Ich gehe mal davon aus, dann, dass er denn dort geboren ist und aufgewachsen ist.
Ja, ich glaube, der ist in Windhoek geboren.
Ah, okay.
Und hat ein paar Länderspiele für Namibia. Ist jetzt auch nicht mehr aktuell Nationalspieler, aber hat für Namibia gespielt.
Weil meine These war, und die wäre dann ja gestützt, obwohl das ja in diesem Zusammenhang, ja, diese altdeutschen Namen kommen da ja relativ häufig vor, wo man immer sagt so, wie kann das denn eigentlich sein? Nein, das wissen wir ganz genau, wollen wir nicht tiefer einsteigen, hast du schon zu Recht gesagt. Aber... ich habe mal die These aufgestellt, dass es gewisse Namen dann irgendwann einfach nicht mehr geben wird. Und dazu habe ich auch zum Beispiel Horst oder so. Aber vielleicht wird Manfred doch jetzt, wo ich auch gesehen habe, nicht nur bei Fabian Rehse, sondern auch bei anderen Spielern in der Fußball-Bundesliga, dass so ein bisschen dieser Iro oder ein bisschen Fukuhila, ein bisschen Manta Manta, der Trend wiederkommt, dass vielleicht auch diese Kultnamen wiederkommen. Sodass die
Manta Manta kommt ja auch wieder, ne?
Genau.
Der zweite Teil.
Das im...
Ja. Ja, also ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich habe jetzt hier die Promo noch mal wieder gemacht für den Film.
Nee, du als alter Lindenstraßen-Fan hast ja dann auch damals meine ersten Auftritte verfolgt.
Til Schweiger, ja stimmt, da begann seine glorreiche TV-Karriere.
Aber hier wie hießen sie, weiß ich, Hildegard und nicht Hildegard, oder Carlotta und Mathilda und diese ganzen alten, altdeutschen Frauennamen, die sind auch wieder gekommen. Vielleicht kommen die ganzen Manta-Manta-Namen, Klausi und Jürgen und Wolfgang und vielleicht kommen die ja auch alle wieder.
Uwe.
Wäre eigentlich ganz geil, so auf dem Kindergarten-Spielplatz und dann so, Wolfgang... Kannst du mal Uwe die Schaufel aus dem Gesicht nehmen?
Da habe ich eine schöne Geschichte, die ist gerade Ostern wieder zum Besten gegeben worden, weil eine Freundin meiner Frau, die ist mit jemandem verheiratet, der Ulf heißt. Und sie haben sich, glaube ich, kennengelernt
während der Stromberg-Zeit.
Beim Weggehen, okay. Beim Feiern oder so, behaupte ich jetzt mal. Und sie hat ihn den ganzen Abend Uwe genannt und auch am nächsten Tag noch. Weil sie Ulf nicht richtig verstanden hat und Uwe verstanden hat. Der hieß sehr lange Uwe bei ihr, zumindest bestimmt 24 Stunden.
So. Es gibt auch übrigens, das ist dieser Fußball-Podcast, der gar nichts mit Fußball zu tun hat, ne? Aber es gibt tatsächlich auch irgendwann so einen Zeitpunkt, wo das Aufklären des Missverständnisses zu spät ist. Ich habe das auch gehabt. Ich habe mit jemandem, wie du ja auch weißt, einen Film über einen Läufer gemacht im vergangenen Jahr. Und er ist ein unfassbar netter, unfassbar toller Kameramann, und der übrigens auch Wolfgang heißt, mit dem ich unterwegs gewesen bin. Und der hat es irgendwann nicht verstanden, dass ich Fabian heiße. Und dann irgendwann in so großen Abständen, wir haben dann wochenweise gedreht und waren in Berlin und überall und hast du nicht gesehen. Und jetzt, nachdem der Film ausgestrahlt wurde, habe ich irgendwie neulich nochmal mit ihm geschrieben, und da hat er mir dann auch nochmal geschrieben, hey Florian, schön von dir zu hören. Und habe gesagt, so, ach komm, jetzt ist es auch egal. Jetzt soll er einfach bis zum Ende des Lebens dran glauben, dass ich Florian.
Ihr hört Anstoß mit Florian Wittke und Markus Augustin, weil das, Markus Augustin passiert mir oft, den gibt es ja wirklich. Ja. Markus Augustin ist der Kollege mit demselben Nachnamen wie ich, der beim Hessischen Rundfunk arbeitet. Ja. Er ist mittlerweile sogar Sportchef beim Hessischen Rundfunk. Wir kennen uns auch. Und ich habe neulich wieder eine E-Mail bekommen. Da wurde ich mit Markus angeschrieben. Ich war gemeint und er war nicht in CC. Das war eine E-Mail, die ging an einige Kollegen und eben an mich raus. Und da verwechselte mich jemand mit Markus. Und jetzt kommt eine Geschichte, die ist wirklich krass. Wir waren beide bei der WM 2018 in Russland. Und wir mussten unsere Reisepässe abgeben, weil der SWR als Federführer, als Veranstalter dieser Weltmeisterschaft, nein, Veranstalter war die FIFA, aber der SWR hat die ARD-weite Berichterstattung organisiert. Ich war dann quasi Federführer, genau, im SWR-Team. Wir mussten unsere Reisepässe abgeben, damit wir ein Visum erhalten haben. Ich habe meinen Reisepass zurückbekommen, und was klebt in meinem Reisepass? Ein Visum von Markus Augustin. Da musste ich halt noch eins kriegen. Und das Visum ist immer noch in meinem Reisepass, der übrigens dann aber im Laufe des vergangenen Jahres ablief. Er ist nicht mehr gültig, aber ich kann, wenn ich den Reisepass, der ist dann ja gestempelt worden oder gelocht worden, so heißt es, glaube ich, gelocht worden, ungültig gemacht worden, der liegt oben bei mir im Schrank, und wenn ich den aufklappe, dann kommt mir da Markus Augustin auf einer Seite entgegen. Schöne Grüße an Markus Augustin an dieser Stelle.
Ich hoffe ja immer noch, dass mein Kontostand mit dem von Jean-Kevin Augustin verwechselt wird, weil, hast du die Geschichte mitbekommen, dass es ja diese Leihe mit Kaufvertrag gab.
Der Trouble mit Leeds United.
Mit Leeds United. Ja. RB Leipzig hat ihn verliehen an Leeds United. Leeds United hat gesagt, okay, der hat nur 12 Minuten für uns gespielt, den müssen wir nicht verpflichten. Hieß aber, wenn er bis dann und dann, bis zum, ich sag mal jetzt zum 30.06. oder so, wenn da irgendwie die auf jeden Fall ging der Vertrag bis zum 30.06., dann wurde es aber irgendwie verschoben. Sie hätten, glaube ich, dann die Kaufoption ziehen müssen oder wie auch immer. Auf jeden Fall durch Corona ging ja, wie wir uns erinnern, die Saison nicht nur bis zum 30.06., sondern eben entsprechend länger. Und deshalb ist es so, dass sich Leeds United eben jetzt nicht um diese Ablöse drücken kann und ihm wohlmöglich diesen 5-Jahres-Vertrag, der sich aus der Kaufoption ergeben hat, komplett ausbezahlen muss, was wiederum hieße, dass Jean-Kevin Augustin, ich glaube, irgendwie, weiß ich, 25 Millionen bekommen sollte. Und ich glaube, RB Leipzig 18 Millionen Ablösesumme für einen Spieler, der 12 Minuten gespielt hat. Auch eine groteske Geschichte. Aber ich bin mal gespannt, wie es da weitergeht. Wollen wir noch kurz über Ole Werner reden, um irgendwie nochmal kurz den Bogen zu spannen? Obwohl alles, was Dunja Halali am Samstag von ihm erfahren hat, das wussten wir eigentlich schon, weil wir ihn ja auch schon des Öfteren hier zu Gast hatten.
Ja, aber dass er auch eine gute Figur an der Torwand abgegeben hat. Ne? Sehr sympathischer Auftritt im ZDF Sportstudio. Sein erster, glaube ich, sein erster Auftritt da. Was ich gut fand, das ZDF hat ja so eine Grafik, so eine Bildergalerie eingeblendet. Ja. Wo waren die Trainer vor 11 Jahren oder so? Und Christian Streich war vor 11 Jahren schon Trainer des SC Freiburg. Sandro Schwarz war irgendwie bei Rot-Weiß Eschborn. Andere Bundesliga-Trainer waren bei anderen Vereinen zu dem Zeitpunkt. Und Ole Werner war damals als Gärtner in Australien. Damals war er ja auch dann erst 23 oder so.
Ja.
Er hat es, weil er sich es gab Probleme bei der Immatrikulation, ne? Er hat irgendeine Frist verstreichen lassen, deswegen konnte er nicht studieren. Er wollte studieren. Wirtschaftswissenschaften oder so etwas.
Und ich glaube auch Pädagogik ist auch gleichzeitig Lehre, glaube ich, oder?
Und dann musste er das Jahr irgendwie überbrücken und ist halt nach Australien gegangen, Work and Travel, hat dort als Gärtner gearbeitet. Und darüber hat er auch erzählt. Und ich fand das, ja, ich mag den. Sehr sympathischer Auftritt.
Ja.
Ich wäre froh, wenn ich in seinem Alter noch so aussehen würde. Ah nee, der ist ja erst 34, ne? Aber er ist ein super Typ, finde ich. Und ja, es war nett. Habe ich mir gerne angeguckt. Das ZDF Sportstudio kommt ja um 23 Uhr. Zum Glück kam das schon um 23 Uhr. Ja. Manchmal beginnt es ja auch später. Und ich habe es tatsächlich geschafft, obwohl ich an dem Tag schon Alkohol getrunken hatte, die komplette Sendung, also auch bis zum Torwandschießen durchzuhalten.
Durchzuhalten, sagt man immer, ne?
Und obwohl es losging mit Hertha BSC gegen RB Leipzig. Das Topspiel des Samstagabends, da werden dann ja immer gerne 10 bis 15 Minuten draus gemacht. So ein bisschen Restexklusivität hat das ZDF dann ja auch noch. Da habe ich mich jetzt nicht so sehr für interessiert. Es dauerte auch ein bisschen, bis Ole Werner dann wirklich so in die Sendung reingeholt wurde, bis das lange Interview mit ihm begann, weil natürlich dann auch noch die Spielberichte der anderen gezeigt werden mussten. Freiburg gegen Bayern, Dortmund gegen Union. Dann kam irgendwann Werner und das Wachbleiben hat sich gelohnt.
Ja, finde ich auch. Und das ist ja irgendwie so, der ist jetzt ja keiner, der so wie Thomas Müller da die ganze Zeit den Entertainer macht, aber du nimmst ihm einfach jedes Wort ab und der ist so nüchtern, dass es auch gleichzeitig wieder so echt ist. Also das heißt, du hast irgendwie das Gefühl, diese Story, die du da bekommst, die hat keinen Instagram-Filter, sondern das ist einfach so, wie das wahre Leben aus ihm rauskommt. Und was auch irgendwie so schön war, ne, dass er gesagt hat, ja, also mittlerweile, klar, wird er wahrscheinlich auch irgendwie entweder knapp 1 Million oder vielleicht auch ein bisschen drüber verdienen als Bundesliga-Trainer. Ist ja auch egal. Also wir müssen uns, glaube ich, um das Finanzielle keine Sorgen machen, aber er hat gesagt, das hat sich im Prinzip bei ihm nichts geändert. Also einbrechen lohnt sich nicht bei den Werners zu Hause. Und das sind so Sachen, die fallen so im Nebensatz. Für viele vielleicht von uns sind sie immer so erwartbar und so selbstverständlich und so muss es doch sein. Aber für viele, und das wissen wir auch, ist es eigentlich nicht mehr selbstverständlich und wir wissen wiederum, dass es auch nicht so ist. Und ich habe übrigens in diesem Zusammenhang auch noch eine schöne Zahl gelesen bei goal.com. Ich weiß nicht, wie klar oder wie unklar es ist, aber es gab ja auch diesen Artikel heute, glaube ich, oder gestern nochmal im Kicker. Darin ging es darum, dass die Bayern angeblich bereit gewesen wären, Erling Haaland ein Jahresgehalt von 35 Millionen Euro zu zahlen und da sämtliche Grenzen zu sprengen und das hieß, dass sie im Gesamtvolumen dieses Transfers eine Viertelmilliarde klar gemacht hätten, neben der 75 Millionen Ablösesumme, was ich nur sagen will. Jetzt gibt es irgendwie diese Zahl, dass Erling Haaland 989.000 Euro in der Woche verdienen soll bei Manchester City. Und wenn es dann halt so Menschen gibt, die natürlich vielleicht nicht auf dem Niveau und auch nicht Pep Guardiola, aber so upcoming sind und trotzdem so sehr, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr, sehr bei sich sind und natürlich auch irgendwie finanziell andere Möglichkeiten haben als andere Menschen, aber die dann so cool und so unbeeindruckt von diesem ganzen Zirkus daherkommen, dann finde ich, ist es auf jeden Fall schon mal eine Erwähnung wert.
Wir könnten jetzt noch darüber philosophieren, wie stark Werner und Werder ohne Niklas Füllkrug wären, denn dessen Abgang deutet sich ja nach dieser Saison an. Wir können aber auch über die Zweitligaspitze sprechen, da ist es ja auch recht spannend.
Annend.
Wonach ist dir mehr? Blick auf die Uhr, in 20 Minuten ist Anstoß im Emirates in Manchester. Bis dahin müssen wir durch sein. Bis dahin haben wir auch noch die Kultrubrik abzuarbeiten. Ja. Du hast ja noch was liegen lassen von letzter Woche. Ich habe mir auch ein bisschen was ausgedacht. Aber ja, vielleicht noch ein paar Sätze zur Zweitligaspitze. Darmstadt, sehr stabil. Der HSV schickt Hannover 96 mit einer 6-1-Klatsche nach Hause. Heidenheim hat gegen defensiv gut strukturierte und plötzlich stabile St. Paulianer dann auch das Nachsehen. Die vier spielen die ersten drei unter sich aus. Oder gibt es von dir deiner Seite Einspruch?
Mein Argument ist, dass wenn St. Pauli die verbleibenden 7 Spiele gewinnt, dann werden sie wahrscheinlich vor dem HSV aufsteigen. Und oder vielleicht auch mit dem HSV, aber auf jeden Fall werden sie vor dem HSV in der Tabelle stehen. Und Darmstadt ist ja so gut wie durch. Und der HSV hat...
Ah, nee. So gut wie durch, da halte ich dagegen. Wirklich? Also das kann man, finde ich, überhaupt nicht sagen. Vor allen Dingen, weil jetzt auch 7
Punkte
die
Vorsprung.
Mentale Belastung dazu kommt. Ne? Also Darmstadt hat 7 Punkte Vorsprung vor Heidenheim, aber so gut wie durch. Also in der Relegation kannst du ja auch noch landen und am Ende dann nicht aufsteigen. Davon haben ja viele Zweitligisten, zuletzt der HSV gegen Hertha BSC, ein Lied singen können. Aber so gut wie durch würde ich nicht sagen. Aber sie sind definitiv in der besten Ausgangsposition mit 5 Punkten Vorsprung vor dem zweiten HSV.
Der HSV, würde ich sagen, ist auf jeden Fall nicht so frühlingsanfällig wie zuletzt, auch wenn da noch ein bisschen...
Aber den hast du dich jetzt schon auch blenden lassen, finde ich, von diesem hohen 6-1-Sieg. Vor einer Woche haben wir festgestellt, ja, ist ja doch sehr, sehr, sehr wackelig, so, ne? Da gab es diese krachende Niederlage in Karlsruhe, da gab es viele Spiele mit einer hohen Anzahl an Gegentoren.
Aber letzte Woche gab es die krachende Niederlage in Karlsruhe?
Nee, letzte Woche gab es sie nicht. Die Woche, da, warte mal, der HSV hat...
Aber letzte Woche hat er doch 2-2 in Düsseldorf gespielt.
Genau.
Und das wiederum fand ich recht stark. Dann davor natürlich 0-0 gegen Holstein Kiel, das fand ich recht schwach.
Aber der HSV hat einen Innenverteidiger, auf den sich Tim Walter durchgehend verlassen kann, das ist Sebastian Schonlau. Ja. Jeder seiner Nebenleute ist immer ein Risiko für die Stabilität in der Abwehr. Und der HSV hat, glaube ich, gerade am vergangenen Wochenende auch ein bisschen Glück gehabt, dass er es mit der... ja, wahrscheinlich neben Sandhausen schwächsten Mannschaft in der zweiten Liga gerade zu tun hat. Und sorry, liebe Freunde aus Hannover, das seid ihr, das ist Hannover 96.
Sorry, liebe Freunde aus Hannover, aber das geht so nicht. Die Frage ist natürlich auch, warum das eigentlich so ist, aber das wollen wir vielleicht heute nicht mehr ganz
tief. Hansa Rostock, Hannover und Sandhausen, die drei schlechtesten gerade. Ich wollte die Rostocker jetzt nicht höher bewerten, als sie eigentlich sind, als Tabellen-17. ohne Martin Piekenhagen jetzt. Aber nein, jetzt mal noch ein paar ernsthafte Sätze zum HSV. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon ganz schön kribbelig werden könnte am nächsten Spieltag. Dann spielt der HSV am Betzenberg beim 1. FC Kaiserslautern. Aufgepeitschte Atmosphäre, eine Abwehr, die gegen Hannover jetzt nicht sonderlich gefordert worden ist, aber ansonsten nicht sehr stabil ist. Natürlich auch eine riskante Spielweise, die immer wieder Möglichkeiten für den Gegner zulässt. Erinnere dich an Kaiserslautern gegen Heidenheim. Also da ist auch selbst in der letzten Sekunde der Nachspielzeit immer noch was möglich. Heidenheim führte 2-0, Endstand 2-2. Und ich glaube, das ist alles sehr fragil. Der 6-1-Sieg gegen Hannover, jetzt vom HSV am vergangenen Wochenende, war so der positive Ausreißer nach oben. Ich glaube, das bleibt kribbelig. Vor allen Dingen dann, wenn St. Pauli einen Tag später dann einen Heimsieg gegen Braunschweig nachlegen sollte. Und dann kommt es ja, von heute an sind es noch 10 Tage, genau am Spieltag darauf, zum Nordderby, zum Hamburg-Derby, zum Hamburger Derby.
Luftlinie von hier, weiß nicht, 2 Kilometer, wenn überhaupt, ne?
Ja, mehr sind das nicht. Ungefähr.
Das war doch immer dein Traum, irgendwo am HSV-Stadion zu wohnen, oder?
Man kann da gut laufen, auf jeden Fall. Ich habe dir auch schon erzählt, Helm-Peter ist mir mal begegnet. Aber das war nicht beim Laufen, das war nach der Arbeit. Da kam er mir entgegen und hat mich angesprochen, als würden wir uns seit Jahren kennen. Ich kenne ihn vom Sehen, er müsste mich eigentlich, dürfte mich eigentlich gar nicht kennen. Aber ich glaube, das habe ich mal irgendwann vor Monaten angesprochen. Ja, also ich glaube, das wird ganz, ganz eng. Und bei St. Pauli ist es tatsächlich so. Ich denke jede Woche, also gegen Regensburg habe ich es nicht gedacht, aber in Heidenheim, okay, jetzt reißt die Serie Heidenheim. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die irgendwie auch mal dran ist, die mit Tim Kleindienst ja einen noch erfolgreichen Torjäger haben, als Robert Glatzel beim HSV einer ist. Aber nein, St. Pauli gewinnt durch ein Traumtor von Marcel Hartl, der immer die meisten Kilometer abspult, der einer der technisch besten Mittelfeldspieler in der zweiten Liga ist, der nur ein Manko hat. Er schießt viel zu wenig Tore. Jetzt trifft er, dann übersteht St. Pauli auch mal so eine Phase, Anfang, Mitte, zweite Halbzeit mit zwei, drei Heidenheimer Chancen, hat selbst den Matchball durch Otto auf dem Fuß, das 2-0 zu machen, und ansonsten ist die Mannschaft stabil. Die hat 3 Gegentore in diesen 10 Spielen unter Trainer Fabian Hürzler gefangen. St. Pauli wird um den Aufstieg mitspielen. Und nach meiner Auffassung tut St. Pauli das sogar schon. Aber ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, weil sonst hätte ich ja nicht getippt, dass St. Pauli am Wochenende in Heidenheim verlieren würde. Es kam dann ja doch anders.
Ja, phänomenal, kann man einfach nur sagen. Also was da, ich fange jetzt gar nicht an, irgendwie nach irgendwelchen komischen Erklärungen zu suchen, die ich am Ende doch nicht finde. Wir hatten das ganz am Anfang mal gesagt, vor allen Dingen gerade, weil du da jetzt mit Fabian Hürzeler einen Trainer hast, der vorher als Co-Trainer des vorherigen Trainers von Timo Schulz gearbeitet hat. Also ob der dann nun wirklich so eine neue Atmosphäre geschaffen hat. Also bestimmt hat er irgendwie was losgetreten und natürlich hast du jetzt diesen Lauf und jetzt rollt er dieser Felsbrock den Berg runter und ist durch nichts mehr aufzuhalten. Wie gesagt, 7 Siege und St. Pauli spielt nach, weiß nicht, 2011 wieder in der ersten Liga?
Ja, nach 2011. Ich weiß gar nicht, ob es 7 sein müssten, weil die anderen da oben werden ja auch nicht dauerhaft gewinnen. Lass uns doch mal ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir wollen ja auch noch gucken, wie hoch Manchester City gegen Bayern München verlieren wird. Der eine überrascht den anderen. Du hast noch was offen.
Ich habe noch was offen.
Pass auf, wir starten erstmal hier die kleine Erkennungsmelodie und drücken jetzt aufs Knöpfchen.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Dann sag doch mal, was du dir letzte Woche ausgedacht hast.
Ich habe mir überlegt, welche Spieler, die eine große oder eine semi-große oder eine riesengroße Karriere gemacht haben, aber die man in jedem Fall kennen kann, haben früher mal für Holstein Kiel gespielt. Wir hatten ja in der vergangenen...
Andreas Köpke.
In der, sehr gut, Andreas Köpke. In der
Finn Bartels spielt er immer noch.
Sehr gut, hatten wir in der vergangenen Woche ja das große Holstein-Kiel-Quiz und beziehungsweise Spezial, und da habe ich mir überlegt, so komm, das passt nochmal ganz gut. Ich schaue jetzt mal auf diesen Spieler
hier. Yesung Lee. Gilt der auch schon?
Der gilt auch schon. Aber der ist jetzt nicht dabei, weil das wäre möglicherweise ein bisschen zu einfach. Wer bin ich? Ich spielte während meiner langen, langen Trainer- beziehungsweise Spielerkarriere unter anderem für den VfB Lübeck. Ich spielte unter anderem auch für den Harburger TB. Ich spielte unter anderem für Werder Bremen, zweite Mannschaft.
Daniel Jurgeleit?
Nein, ich spielte nicht, aber ich war auch 4 Jahre im Profikader von Werder Bremen, aber habe kein Bundesligaspiel für Werder Bremen gemacht. Dann ging ich nach dem Harburger TB zu Holstein Kiel und spielte 2003 bis 2005 43 Mal für Holstein Kiel. Im Anschluss 2005 bis 2011 spielte ich 129 Mal für den FC St. Pauli. Und im Anschluss spielte ich noch zwischen 2007 bis 2012 18 Mal für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli.
Achso, Timo Schulz.
Ich bin Timo Schulz.
Ja, natürlich. Ja, natürlich. Du hast deinen allerersten Verein vergessen. TuS Esens.
Ja, okay, das ist aber im Juniorenbereich, das stimmt, 1995. Ja, genau. Aber dann wärst du ja sofort drauf gekommen. Stimmt. Sehr gut.
Ja.
Okay, das hast du schon mal gar nicht mal so gut gemacht. Kommen wir auf einen Spieler. Auch dieser Spieler hat in seiner Karriere mal für Holstein Kiel gespielt. Aber unter anderem auch noch für Rot-Weiß Erfurt. Für SPVGG Greuther Fürth.
Spielvereinigung heißt das.
Richtig. Dann spielte er unter anderem auch noch für den VfR Aalen. Und von VfR Aalen ging er dann zu Holstein Kiel. Du wirst es gleich haben, wenn ich sage, er ging schlussendlich innerhalb von nur einer Transferperiode zunächst nach Dänemark, aber dann noch gleichzeitig, ohne für die Dänen zu spielen, zum ersten FC Köln. Und inzwischen spielt er beim vorletzten ja, in der Fußball-Bundesliga. Genau,
Dominik Drexler.
Dominik Drexler ist richtig. Auch Dominik Drexler schnürte einst seine Stiefel für die Störche. Ich halte das Handy so ein bisschen nah an dieses Gerät, deswegen macht das hier so ein bisschen komische Geräusche. Ich war am vergangenen Wochenende während der Osterzeit mit meinem Kind an der Kieler Förde. Da spiele ich aber mittlerweile nicht mehr. Während meiner Karriere spielte ich unter anderem für Hannover 96, für Fortuna Düsseldorf, für Holstein Kiel, das ist natürlich klar. Es machte mich einer groß, unter anderem beim SC Paderborn, weil ich mich zuvor bei Borussia Dortmund nicht durchsetzen konnte. Mittlerweile bin ich
Marvin Ducksch
in der Bundesliga bei Werder Bremen zu Hause und ich heiße Marvin Ducksch. Das ist vollkommen richtig. Kannst du noch einen?
Ja.
Ein bisschen schwieriger wieder. Ich bin mittlerweile 36 Jahre alt und ich spiele noch immer Fußball.
Beim VfL Osnabrück?
Möglicherweise beim VfL Osnabrück.
Marc Haider.
Ich bin Marc Haider. Sehr gut. Ja komm, dann gucken wir aber nochmal ganz kurz rein. Was ich hier nämlich sehe, ist, dass er in der Jugend beim VfL Osnabrück spielte, beim VfL Osnabrück 1 und 2 spielte, dann zu Werder 2, ging von Werder 2 zu Holstein Kiel und jetzt wieder zurück zum VfL Osnabrück seit dem Jahr 2016. 188 Spiele für die erste Mannschaft des VfL Osnabrück und 37 Tore seitdem. Ein absoluter Torgarant. Ich habe eine Karriere hingelegt, da träumt der ein oder andere Profi von. Ich spielte unter anderem 15 Mal für die U21-Nationalmannschaft. Aber mittlerweile spiele ich für die Türkei und habe auch schon 8 Länderspiele gemacht.
Salih Özcan.
Ich heiße Salih Özcan und habe in der Jugend beim Borussia SC Dortmund. Westköln gespielt. Dann ging ich zum ersten FC Köln, erste Mannschaft Köln, dann Laie zu Holstein Kiel. Und inzwischen habe ich schon 21 Mal in der Saison gespielt für Borussia Dortmund. Salih Özcan. Ich hätte noch was im Angebot. Hast du noch Bock?
Ja.
Okay, dann bin ich mal gespannt.
Einen noch.
Einen noch?
Dann schaffen wir meins nicht mehr.
Ich bin mittlerweile ein alter Hund. Ich spielte vor allen Dingen ja, Mitte bis Ende der 90er und Anfang der 2000er war meine Fußballkarriere. Das heißt, ich muss mal ganz kurz gucken, kann ich den Namen? Ja, ich bin mittlerweile 50 Jahre alt. Kinder, wie die Zeit vergeht. Geboren wurde ich in Bad Langensalza. Das ist allerdings nicht an der Copacabana, sondern in der DDR. Meine Karriere sah wie folgt aus. FC Carl Zeiss Jena. Dann ging ich zu Arminia Bielefeld. Ich spielte auch 13 Mal für den Hamburger SV.
Michael Mulata.
97.
Michael Mulata.
Das ist sehr gut. Komm, einen noch.
Okay.
Das hast du sehr gut gemacht, weil du es so toll gemacht hast. Und ich gehe jetzt mal nicht auf Sydney Sam, sondern ich gehe auf diesen Spieler. Wenn du auf den kommst, ohne Witz, ich bin nämlich auch 50 Jahre alt, dann bin ich richtig begeistert. Ich spielte in meiner Karriere nur 23 Mal für Holstein Kiel. Danach habe ich eine Vereinsreise hingelegt, wie man sie sonst nur von Ailton kennt. Danach Preußen Münster, 1. FC Kleve, SV Lippstadt 08, Borussia Mönchengladbach 2, TSV Ottersberg, Blumenthaler SV, FC Oberneuland, TSV Ottersberg. Aber möglicherweise kommst du drauf, wenn ich dir erzähle, wo ich vor Holstein Kiel gespielt habe. Vor Holstein Kiel spielte ich nämlich unter anderem bei Werder Bremen, und zwar im Sturm. Ich wurde ausgeliehen an Hannover 96 und im Anschluss ging ich zum MSV Duisburg.
Sören Seidel?
Ah, oh, du bist so gut.
Echt?
Es ist mein Name.
Sören
ist
Seidel?
Sören Seidel, geboren Stark. In Düsseldorf. 1,85 Meter groß, kein riesengroßer Stürmer und Station als Trainer Heselinger SC 2013 bis 2014.
Ich habe auch sowas Ähnliches.
Wirklich?
Aber es geht um Manchester City.
Oh.
Vielleicht auch mit aktuellem Bezug zu heute. In 6 Minuten ist Anstoß, deswegen mache ich jetzt nur 3. 16 deutsche Spieler trugen bereits das Trikot von Manchester City. Und du sollst mir 3 nennen. Der eine
überrascht den anderen.
Spielte für die deutsche Fußballnationalmannschaft, spielte für Borussia Mönchengladbach, wir sind in den 80er und 90er Jahren, spielte für den VfB Stuttgart. Vielleicht wirst du ihn eher als Trainer wahrgenommen haben.
Kleiner, Uwe Rösler?
Kleiner Tipp, er hat denselben Vornamen wie ich. Er war Trainer bei Hannover 96, beim FC St. Pauli, bei Borussia Mönchengladbach, beim 1. FC Kaiserslautern. Die Reihenfolge ist jetzt willkürlich.
Michael?
Ja, ist der Vorname.
Michael.
Der Nachname ist No Fronts, No Tricks.
Michael Fronzek?
Ja.
Wirklich?
Michael Fronzek.
Der
hat
wusste,
für Manchester City das gespielt. Das ist so. Das war einfach so.
Uwe Rösler war ganz falsch. Der hat nicht bei Manchester City
Doch,
gespielt, oder?
Doch, Uwe Rösler hätte ich auch genommen.
Okay.
Von 94 bis 98 nehme ich jetzt aber nicht. Das wäre zu einfach. Fronzek hat von 96 bis 97 bei Man City gespielt. Das ist zu schwierig hier für dich.
Du bist ein Arsch. Ja, welcher ehemalige Spieler vom...
Eike Immel wäre es gewesen.
Welcher ehemalige Spieler vom HSV ist gerade als ehemaliger Spieler von Manchester City in die Premier League aufgestiegen?
Vincent Kompany. So, der nächste, den ich nenne. Nach 6 Jahren beim FC Bayern, in denen der Linksverteidiger unter anderem 4 Meisterschaften und die Champions League gewann, wagte er mit fast 34 Jahren nochmal den Sprung in die Premier League zu Manchester City. Ich kann dir
Martin Demichelis.
Nein, ich kann dir sagen.
Hat er nicht aber auch da gespielt?
Ja, ich kann dir sagen, dass er danach, da war er also schon Mitte 30, nochmal zurückging in die Bundesliga. Und zwar reden wir über mutmaßlich 2006, 2007, irgendwas um den Dreh herum, zu Hannover 96. Sein Sohn ist mittlerweile...
Tarnath?
Ja, Michael Tarnath. Genau.
Ist ja auch noch zumindest...
Tanne Tarnath, 2003 bis 2004. So, schon 1900, das ist jetzt der dritte... Schon 1998 wechselte er in die Premier League, zunächst zu Newcastle United. Seine erfolgreichste Zeit auf der Insel hatte er anschließend bei Liverpool. 2006 heuerte er bei Man City an mit 33 Jahren. Kleine Ergänzung von mir, mit Liverpool gewann er auch die Champions League. Er war auch deutscher Nationalspieler und er ist immer noch sehr präsent im deutschen
Hamann.
Fußball als TV-Experte. Dietmar Hamann, genau, spielte von 2006 bis 2009 bei Manchester City. So, ich mache das Quiz zu und die Folge auch, weil wir jetzt für die Glotze gehen. Wir verlegen hier in mein Kino und gucken gleich das Spiel und hoffe, dass ihr eine schöne Zeit mit uns hattet und morgen in der Zeitung erfahren werdet, wie das Spiel ausgegangen ist. Die Startelf haben wir euch geliefert. Mehr können wir an dieser Stelle nicht für euch tun.
Ich packe noch auf die Anschluss-Playlist The Best Part von Garden State. Wunderbarer Song, denn für euch kommt jetzt der beste Part. Die Sendung ist zu Ende.
Von mir gibt es auch wegen Manchester irgendwas von Oasis. Ich weiß aber gerade nicht, welchen Song. Da denke ich mir einen aus, der noch nicht auf der Liste ist.
Da
fällt
einem nun wirklich auch keiner ein bei Oasis. Die haben ja auch keinen Song.
Ja, aber es gibt aber schon ein paar auf der Liste und wir wollen uns ja nicht doppeln. Deswegen packe ich irgendwas von Oasis auf die Liste. So, jetzt aber. Ich glaube, die Mannschaften sind schon draußen. Ich höre schon die Champions League-Hymne. Wir müssen verlegen. Komm.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Anstoß, der Fußballpodcast.